Aber die Jungs kann man den Willen leider nicht, kann man den Willen nicht absprechen. Es reicht aber leider nicht.
Hallo und willkommen zum Aue Podcast. Heute mit Folge 94, heute wieder mit mir, Martin. Hi, Tobias.
Hey ho.
Und Florian.
Glück auf.
Ja, Jungs, zum Einstieg eine relevante, aber genauso auch unbedeutende Frage. Und zwar, Florian, Toast oder Brötchen?
Brötchen.
Aber magst du es jetzt auch noch erklären?
Achso, du spielst ja an auf die Frage, was man zu seiner Wurst, Stadionwurst, Sportplatzwurst bekommt, ob man Brötchen oder Toastbrot bekommt. Und da gibt es dann ja doch, ja, scheinbar so regionale Spezialitäten oder regionale Besonderheiten, dass eine Region wie ja zum Beispiel Niedersachsen scheinbar nur Toast zu der Bratwurst bieten.
Ja, ich finde es eigentlich noch viel schlimmer. Es ist dann nicht nur irgendwie Toast, sondern eine halbe Scheibe Toast, die ungefähr gar nichts kostet und die Wurst auch gar nicht abdeckt. Und dann hast du dann irgendwie auch eine gute Wurst dazu. Aber halt so ein Brot, was einfach nur billig ist. Tobias, in Sachsen ist die Frage dann wahrscheinlich eher Semmel oder?
Genau, also ich habe hier noch nie Toastbrot bei irgendeinem Fußballspiel gesehen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Mitteldeutsch, also Niedersachsen-Ding, so Niedersachsen-Bremen, da findest du das überall. Ich glaube auch bei Havelse, da hatten sie das auch, ne? Florian war doch so zur Bratwurst irgendwie so eine Scheibe Toast.
Doch, ich meine schon.
Ja. Und ich finde es immer wieder ein bisschen absurd. Was uns aber auch zur Anschlussfrage führt, 03 oder 05, Tobias?
Oh Gott, dann lieber ein 03.
Und du, Florian, was denkst du, das ist üblich im Osten?
05 natürlich, wie wir ja wissen.
Von wem?
Naja, wir hatten doch Joe Enox, oder bei Magenta im Podcast vor 5, 6 Folgen war doch Joe Enox da und der berichtete dann von seiner Zeit bei unseren Freunden von Rot-Weiß, nenne ich sie jetzt mal, ohne den Namen zu nennen, dass er doch dann da überrascht war, als er dann Trainer war, dass da Bier mitgebracht wurde in den Spielerbus und dass es dann halt 05 gab und nicht 033. Aber seitdem trinkt er wohl auch, wenn dann, 05.
Ja, das ist ja auch beim Fußball wirklich auch wieder so ein regionales Ding. Also auf Sportplätzen in Westdeutschland findest du total oft 033, ist da so die Standardgröße und dann halt die großen Fernsehbiere. Und ja, in Ostdeutschland ist es schon eher üblich, dann diese großen Getränke dann da auch am Platz zu verkaufen. Ist meistens dann wahrscheinlich Fassbier 04 und da halt eine große Flasche.
Ja, und als wir jetzt in Essen unterwegs waren vom Bahnhof zum Stadion, haben wir auch eine sehr hohe 0,5, also halbe Liter Stauderbier gesehen, anstatt das kleine. Das war sehr sympathisch.
Über was wir so Analysen halt machen. Ja, Florian, Essen ist ja auch ein gutes Stichwort. Wir waren ja letzte Woche waren wir da, 4-2 ist es am Ende, 16.500 Zuschauer, circa davon 300 aus Aue. Und zur Torabfolge, Rot-Weiß-Essen geht 3-0 in Führung bis zur 37. Minute. Müse, Hoffmann mit einem Traumtorwitz genannt, dann Jansen und dann Elas verkürzt nochmal auf 3-1 kurz vor der, also mit dem Pausenpfiff quasi. Marcel Bär macht dann noch das 3-2, 61. Minute und in der 82. Minute macht Mizuta den Deckel drauf. Florian, der Tag insgesamt, vielleicht fangen wir mal bei der Anreise an. Wie sind wir da angekommen?
Ja, wir sind ziemlich gut angekommen. Also mein Zug fuhr durch direkt von meinem Startbahnhof, hatte auch keine großartige Verspätung. Und dann kamst du ja, dann haben wir noch Mittag gegessen in der Essener Innenstadt und dann sind wir Richtung Stadion.
Auch alles super organisiert da mit einer Shuttle-Linie, 10 Minuten vom Bahnhof zum Stadion circa. Auf dem Rückweg haben wir da ein bisschen auf den Bus warten müssen, weil wir auch relativ spät ja schon waren. Nach 5 Uhr waren wir ja erst da am Bus, aber sonst schon alles auch gut organisiert da, finde ich. Ja, sportlich gibt es natürlich einiges zu sagen. Tobias, erste Halbzeit hatte man teilweise das Gefühl, Aue steht nicht auf dem Platz, vor allen Dingen so nach dem 1-0, 2-0. Man ist ja gar nicht schlecht ins Spiel gekommen, aber hatte dann doch relativ schnell den hohen Rückstand.
Ja, genau. Also sie haben sich jetzt leider wieder mal so diese ganz eklatanten Abwehrschwächen in dieser Saison leider wieder gezeigt. Also gerade wenn man sich so die Statistiken ansieht, also von den Expected Goals hatte jetzt Aston über die gesamte Spielzeit nur 1,57 und hat am Ende 4 Tore geschossen. Währenddessen natürlich Aue mit 2,26 Expected Goals natürlich eigentlich genauso performt hat, wie man es irgendwie erwartet hat. Also da wurden uns leider wieder mal so die Schwächen in dieser Saison, die wir nun mal leider haben, einfach nochmal gnadenlos aufgezeigt. Und man hat aber auch gemerkt, so, es ist so eine gewisse Kraftlosigkeit auch in der Mannschaft irgendwie auch vorhanden.
Woran machst du das fest? Also, ich meine, es wurde auch viel über das Traumtor zum 2-0 gesprochen von Hoffmann. Ist es vielleicht nicht auch ein Abwehrfehler in der Situation? Oder eine Frage an euch beide? Oder eine Abwehrschwäche?
Naja, beziehungsweise, also ich glaube so ein bisschen, wenn man es dem Gegner natürlich auch leicht macht, sag ich jetzt mal, dann ist es ihm auch irgendwie leichter möglich, auch Traumtore zu schießen. Also.
Dem kann ich mich nur anschließen. Also bei dem 2-0 und 3-0, die ja beides Weitschusstore waren, war das auch schlecht verteidigt. Ne? Der Ball geht raus, nachdem wir ihn gewonnen haben, und vor dem 2-0 können sich dann zwei von unseren Spielern, Klausen und der zweite, weiß ich nicht mehr, nicht entscheiden, wer zum Ball geht. Also kriegt der Essener den Ball und legt den quer. Beim 3-0 ja, ist wieder Klausen, der den Ball von Mennel zugespielt bekommt in der Drucksituation. Ja, und ich auch bei dem 1-0 finde ich irgendwie, der Ball ist da nach so einer hohen Bogenlampe und Günther Schmidt kann gar nicht sehen, dass da von hinten einer kommt. Und für mich sah das einfach auch so aus, als ob keiner von den Verteidigern, der das sehen kann, ihn warnt und dementsprechend sagt, hey, pass mal auf, da kommt einer, geh mal richtig rein. Das ist, man macht es ihnen zu leicht, den Gegner.
Tobias, denkst du, das sind Abstimmungsfehler oder auch Unkonzentriertheit oder vielleicht sogar beides?
Ich würde eher sagen beides. Also in Kombination mit einer ganz, ganz großen Unsicherheit, die einfach auch vorhanden ist. Einfach, wenn du in so einem Negativstrudel bist und irgendwie permanent Fehler machst, dann steigt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass du ja auch wieder Fehler machst. Also, weil wir haben natürlich noch relativ, was abwehrtechnisch angeht, eine relativ junge Mannschaft, wo es natürlich auch gar keinen so richtigen Führungsspieler gibt, wenn man jetzt mal von Ryan Malone jetzt mal irgendwie absieht, der auch in diesem Spiel ja gespielt hat, aber ich glaube, dass da einfach auch viele Spieler einfach in der Saison einfach auch ihrer Form hinterherlaufen. Wie letzte Saison, wie letzte Folge bereits genannt, so Pascal Fallmann, Ryan Malone, der halt auch nicht so wirklich performen kann. Also da greift irgendwie auch vieles ineinander.
Na, ich finde, Ryan Malone speziell würde man jetzt auch eine höhere Qualität so erwarten. Er macht ja teilweise wirklich, es wirkt unsicher, übermotiviert, macht so sinnlose Fouls, wie das Ding damals gegen Pepic im Februar und schadet damit irgendwie der Mannschaft. Also da bin ich auch schon ganz schön enttäuscht von ihm. Da hätte ich mir auch Anfang der Saison irgendwie mehr erwartet, Florian.
Ja, die Analyse trifft auf jeden Fall total zu. Und es ist aber auch jetzt, das heißt müßig, ja, doch ist es müßig irgendwie, denn irgendwie müssen sie die Spiele weiter spielen. Und wenn man jetzt so mal mit der zweiten Halbzeit drauf guckt, muss man ja auch dann wiederum fast sagen, man hätte halt auch wirklich auf 3-3 drankommen können mit der Riesenchance von Günther Schmidt. Und auch jetzt, wenn wir dann Richtung Mannheim gucken, da haben sie ja auch ja ein gutes Spiel gemacht.
Vielleicht gehen wir noch mal ein paar Details rein. Also Müse trifft natürlich mit der Hacke, dann dieses Weitschusstor von Hoffmann. Das sind natürlich auch wirklich Dinger, die du nicht alltäglich kassierst. Sind vielleicht aber auch die Dinger, die natürlich dann ein neuer Tabellendritter, ja mittlerweile stehen sie ja sogar auf dem zweiten Tabellenplatz, der die natürlich dann auch schießt mit dem nötigen Glück im Aufstiegskampf. Und bei uns ist es dann natürlich auch viel Unvermögen und Pech, um sich sowas reinzuschießen. Gehen wir nochmal in die Auer Tore rein. Das 3-1 von Yannick Ehlers war vorbereitet von Günther Schmidt, genau, kurz vor der Halbzeit, ein abgefälschter Schuss. war auch, glaube ich, ganz, ganz cool für ihn, dass er jetzt sein zweites Tor gemacht hat. Er hat ja schon in Köln getroffen. Ja, Marcel Bär, das Tor zum 2:3, kannst du es kurz beschreiben, Florian?
Ja, kam Einwurf von außen, ich glaube links war es von Malone, also einer der langen Einwürfe, der fällt dann da runter, Tristan Zobel kommt nochmal dran und Bär kann dann halt eben, ich weiß nicht, 7-8 Meter vom Tor, ich hab's gar nicht mehr so vor Augen, einfach abschließen. Also da hat halt dann Ryan Malone mit seinen Einwürfen gezündet, so wie dann ja am vergangenen Samstag auch.
Ja, und dann kommen wir nochmal zu einer ganz, ganz spielentscheidenden Szene. Julian Günther Schmidt steht frei vor Golz. Wie heißt der eigentlich? Richie Golz? Nee, Jakob Golz. Jakob Golz, ne? Genau. Mhm. Und der Torwart kommt da so ein bisschen in Handballmanier raus, finde ich. Also der macht auch das Tor relativ, der macht natürlich sich unglaublich groß. Dann trifft er erst den Spieler und dann kullert der Ball noch an den Pfosten.
Naja, es gibt ja dieses alte Sprichwort, hast du Kacke am Fuß und wieder jetzt 5 Euro jetzt ins Phrasenschwein. Also hast du einen besseren Lauf, würdest du das Ding jetzt auch machen. Aber gerade aufgrund dieser großen Verunsicherung und auch des ja mittlerweile ja fast sicheren Abstiegs, also wenn jetzt nicht nur irgendein großes Wunder passiert oder irgendeine Mannschaft jetzt irgendwie in Insolvenz anmelden muss, was ich aber nicht glaube, dann geht das Ding einfach auch rein.
Ja. Ja gut, mir geht dazu direkt ein Gedanke durch den Kopf. Warum hat man denn das Gefühl, dass man erst zurückliegen muss, damit mal überhaupt die Mannschaft auch gefährlich wird? Also was denkst du, Florian? Warum hat das so lange gedauert, bis man dann ein Spiel gefunden hat?
Ich glaube, auch ein Anteil daran ist es eben, dass zu dem Spiel recht viel gewechselt wurde. Ne? Also gerade in der Offensive Günther Schmidt, Weinhauer und Klausen kommen rein für Okanse, Gutter und Stefaniak. Das hat mich tatsächlich auch überrascht in vielen Dingen. Da war ja auch viel Hoffnung dann dabei, auch in den Fanforen beziehungsweise in den Kommentarspalten.
Gerade Weinhauer?
Bei Weinhauer. Aber das war dann auch, glaube ich, einfach nicht eingespielt, beziehungsweise auch dann einfach eben der Fall, dass wir dann nur noch mit Zimnitzer eigentlich einen zentralen Mittelfeldspieler haben. Bis jetzt haben wir immer mit zwei gespielt, ob mit Fabisch, Ullmann oder mit Majetschak in der Kombi, wie auch immer, die sich getauscht haben. Und dementsprechend mussten dann Klausen, Weinhauer und Ehlers so pendeln, den zweiten aufnehmen. Und ich glaube, das war ein Versuch von Dabrowski, aber es hat auch irgendwie nicht geklappt.
Ja, absolut. Wir hatten natürlich auch wieder die Chance, ein Interview zu führen und konnten mit dem Torschützen Marcel Bär sprechen.
Ja, Marcel Bär, es kommt heute ein bisschen einem vor wie der ganze Spielfeld der Saison. Man liegt hinten, kommt nochmal ran und schafft es da nicht, den Ausgleich zu machen. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen?
Ja, genauso wie du es erklärt hast. Das war eine scheiß erste Halbzeit von uns, wo wir wie diese ganze Saison auch zu ein paar Gegentore bekommen, machen dann trotzdem noch den Anschluss und haben dann Hoffnung in der Halbzeit. Wir haben, es war lauter in der Halbzeit, musste es auch sein. Und dann, finde ich, machen wir in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel, haben den Gegner unter Kontrolle, aber schaffen es nicht, das 3-3 zu machen, obwohl die Chance da war, leider. Und kriegen dann, ich glaube, mit der ersten Chance des Gegners durch den Konter, dann war das Spiel dann durch mit dem 4-2. Es ist einfach bitter. Und es zieht sich wie ein Kaugummi durch die ganze Saison.
Wie hast du denn die Chance von Julian Günther Schmidt zum Ausgleich gesehen?
Ja, wird Flanke, glaube ich, wird verlängert von Ryan. Und er köpft leider den Torwart an. Wie gesagt, das war die Chance zum 3-3. Ich denke aber trotzdem hätten wir es vielleicht in der einen oder anderen Situation noch konsequenter ausspielen können. Aber die Jungs kann man den Willen nicht absprechen. Es reicht aber leider nicht.
Was gibt dir denn jetzt noch Hoffnung, weiterzumachen?
Die Fans. Wir waren gerade bei den Fans. Die sind alle sehr, sehr traurig über die Situation. Das sind wir auch. Aber aufhören ist keine Option. Nie im Leben, egal in welcher Lebenslage. Und wie gesagt, müssen jetzt die neuen Spiele noch rumbringen und müssen unser Herz auf den Platz lassen. Einfach diesen Stolz bewahren. Und wissen trotzdem, dass die Situation scheiße ist, ja.
Marcel Bär, vielen Dank. Tobias, es reicht einfach nicht. Das ist mir so hängen geblieben.
Ja, aber ich glaube, das ist eine ehrliche Einschätzung und ich glaube, das ist auch die realistischste Einschätzung im Moment.
Was denkst du denn, was geht in Marcel Bär in so einer Situation vor? Ich meine, vielleicht, du kannst ja nochmal beschreiben, also es ist ja auch so, er ist ja auch mehr oder weniger der Einzige, der dir überhaupt ein Interview bei dem nach dem Spiel gibt. Also die anderen Leute haben uns ja mehr oder weniger ignoriert. Yannick Ehlers hatte an dem Tag auch keine Lust, der auch gerne als Torschützen noch gehört natürlich. Und was denkst du, warum geht er voran stellt sich dann jetzt auch hin und kommentiert. Er hat auch anscheinend, war auch mit der Mannschaft halt am Gästeblock und hat dann nochmal gesagt, dass es auch nichts bringt, die Spieler zu beleidigen und dass die Mannschaft auch stolz darauf ist, dass sie auch in so einer schwierigen Situation noch von so vielen Leuten unterstützt wird.
Naja, ich glaube, es handelt sich einfach um eine gereizte Spielerpersönlichkeit, der, glaube ich, auch den Anspruch hat, einfach auch eine Führungspersönlichkeit ja einfach auch zu sein. Also ich glaube, dem wird in der Situation richtig, richtig schlecht gehen, weil der, glaube ich, auch damit nicht gerechnet hat, als er nach Aue gekommen ist, dass er jetzt höchstvermutlich oder höchstwahrscheinlich jetzt auch absteigen wird. Der möchte der Mannschaft einfach Impulse geben, der möchte für diese Mannschaft da sein und er sieht aber halt auch irgendwie auch ein, dass er nach seiner Verletzung jetzt nicht mehr so ganz im Moment und nicht ganz auf dem Stand der Dinge ist und aber auch gleichzeitig irgendwie, dass er der Mannschaft auch trotz seiner Tore ja auch nicht wirklich zu Siegen helfen kann.
Florian, es ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen viel verlangt, von einer Person alles rumzureißen.
Definitiv. Ich glaube einfach, er ist in so einer Klassensprecher-Analogie bin ich jetzt. Er ist derjenige, der vorangeht, der dann eben weiß, irgendwer muss da jetzt mal was sagen für die Öffentlichkeit, für die Medien und spricht dann was aus. Und ich glaube auch, dass er andererseits dann diese ehrlichen Worte findet, weil ich glaube, dass er dann in der Mannschaft, wenn es dann in die Nachbesprechung gilt und auch im Training, sicherlich auch einer ist, der dann klare Worte sagt zu den Leistungen, die da teilweise gebracht werden. Glaube auf eine faire Art und Weise, aber klare Ansagen, die brauchen einige Spieler ja auch sicherlich.
Ja. Jetzt machen wir mal eine Schätzfrage. Was denkt ihr, wie viele Aufrufe hat das Video erreicht?
Oh, schwierige Frage. 15.000.
Nee. Oh, du hast es. Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Es waren die meisten bis jetzt, ne? Das war.
Ja. Sag mal eine Größenordnung. Was denkst du?
20.000.
Nein, 70.000.
70.000.
Also, 70.000.
Ja. Danke dafür. Und natürlich auch echt spannend, was du so an Kommentare dann einfängst, ne? Weil natürlich auch Leute irgendwie ein Ventil suchen, ist ja auch total menschlich. Ich meine, ich habe schon scherzhaft zum Admin von Aue halt gesagt, ja, jetzt weißt du wieder, was in den Kommentaren los ist nach so einem 4-2. Viel Spaß. Also, ja, gut. Aber bei uns ist es ja auch teilweise relativ richtig konstruktives Feedback. Also sind ja auch aufmunternde Worte dabei und schön, dass mal einer was sagt und so weiter, ne? Also durchaus kann man da Unterschiede auch in der Fanschaft sehen oder erkennen. Ja. Florian, noch was anderes. Ich hatte ja zu dir gesagt, das Spiel endet auf keinen Fall 3-2.
Richtig, und ich habe dagegen gewettet, einfach aus Prinzip. Also wir haben jetzt nicht um Geld gewettet, auch nicht an was anderes, aber ich hatte aus Prinzip dagegen gewettet.
Ja, aber also mein Eindruck ist dann halt immer, so wir schaffen es halt eh nicht auf ein Ergebnis zu spielen. Ja, was heißt so, auf ein Ergebnis zu spielen? Aber so, es ist eh klar, dass der nächste individuelle Fehler halt jetzt noch ein Tor verursacht oder wir dann halt noch irgendwie ganz glücklich den Ausgleich schießen.
Ja, also sehe ich auch auf jeden Fall, also es war irgendwie klar, du musst jetzt entweder den Ausgleich machen oder fängst halt ein Gegentor. Und dafür hat dann auch Essen zu starke Offensivspieler, auch schnelle Offensivspieler mit dem Mitsuta und dem Abiyama, dass die da auf jeden Fall so ein Ding machen und den Deckel drauf setzen. Ja, es ist halt ärgerlich und wenn das jetzt am 14. Spieltag gewesen wäre, also in der Hinrunde irgendwann, dann würde man sagen, ja, in Essen müssen wir nicht gewinnen, aber oder Punkte mitnehmen, aber jetzt hätte man es eigentlich gemusst.
Ja, Marcel Bär hat ja noch gesagt, in der Kabine ist es lauter geworden. Nach dem Abpfiff sind dann auch noch der Präsident und die Vorstandsmitglieder Jens Hausstein und Jörg Scholz in die Kabine gegangen. Auch relativ ungewöhnlich.
Ja, aber das zeigt natürlich auch irgendwie, wie brisant jetzt auch irgendwie auch die Lage ist. Also ich denke, wenn der jetzt so Vorstandsmitglieder da auch reingehen, dann wird er jetzt auch wirklich die Hütte gebrannt haben.
Ja, die erste Halbzeit war auch wirklich mal schwach. Das muss man ja auch wirklich sagen. Auch wenn wir da glücklich das 3-1 machen, das war schon heftig. Weil wenn du da nicht so untergehst, du kannst es ja hin und her rechnen, wenn du dann nur mit 1-0 in die, also ein gutes Spiel zeigst und nur ein Gegentor bekommst, dann kannst du da ja wirklich einen Punkt mitnehmen oder drei. Aber so innerhalb der 7 Minuten,
ja,
9 Minuten, 3 Tore, geht halt nicht.
Ja. Zum Abschluss noch was Aufbauendes. Uwe Koschinat. Nicht Uwe Koczynski übrigens. Danke nochmal für den Kommentar. Ich fand's auch lustig. Uwe Koschinat hat nochmal seinem Vorgänger Christoph Dabrowski gedankt dafür, dass er eine intakte Mannschaft übergeben hat und hat dann nochmal auf der Pressekonferenz seinen Vorgänger gelobt. Das ist auch eher was, was man selten mitbekommt, Florian, gerade in so einem Geschäft, wo ja auch jeder versucht, immer zu erzählen, wie schlecht der Fitnesszustand war oder wie schlecht vorher das Training war des Vorgängers.
Ja, das war wirklich cool. Das hat er gut gemacht, der Uwe Koschinat. Und ich fand das sowieso sehr angenehm, da an dem Tag auch mit dem Pressesprecher von RWE, nicht Pressesprecher, wie nennt man das denn?
Doch, Pressesprecher, ja.
Ist der Pressesprecher in dem Fall. Die haben ja dann Koschinat und der Pressesprecher und 2, 3 andere da aus dem, weiß nicht, Präsidium oder Vorstand haben dann noch nach der Pressekonferenz da so ein bisschen über die anderen Spiele gefachsimpelt und auch schon tatsächlich darüber geredet, wie denn die Viktoria Köln gegen sie nächste Woche antreten wird. Das fand ich cool und das scheint da ganz intakt zu sein.
Ja. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Beim SV Waldhof Mannheim gab es eine, ja, spannende Partie, eine umstrittene Partie, wie auch immer man es nennen soll. Auf jeden Fall ein Spiel, was deutschlandweit Beachtung gefunden hat. Hat man ja auch nicht oft bei dem Spiel von Aue. Die reine Torabfolge, 44. Minute, Marvin Stefaniak, 0-1, 50. Minute 1-1 durch Bierschenk und 90. Minute das 2-1 durch Terence Boyd. Ja, ihr habt es wahrscheinlich auch wie ich auf der Couch verfolgt. Ich hatte ja schon irgendwie kein gutes Gefühl, hab mir dann auch überlegt, ich falle da jetzt nicht hin und guck mir das nächste 0-3 an. Aber wir wurden von der Mannschaft von einem Besseren überzeugt. Gerade die erste Halbzeit, die war doch sehr anständig, Tobias.
Ja, das fand ich auch. Das haben sie, glaube ich, auch in weiten Teilen da auch relativ gut gemacht. Also ich meine, letztlich gesehen, sie hatten da auch eine ordentliche Anzahl auch an Eckstößen gehabt. Also sie haben da auch gut, wirklich gut gekämpft und auch Marvin Stefaniak hat auch eine sehr ordentliche Partie auch abgeleistet.
So ein bisschen für mich die Wiederauferstehung des Stefaniak. Florian, du bist ja jemand, der ihn auch immer gerne, ja, ich sag jetzt nicht gerne kritisiert, aber der an ihm auch so ein bisschen die Führungsspielerkrise jetzt mit festgemacht hatte.
Ja, definitiv. Das ist meine Aussage. Aber da hat er jetzt wirklich am Samstag eine super Leistung gebracht. Da war es so, das war schade, dass das nicht belohnt wurde. Und ja, und dann war es auch schon ein bisschen traurig, ihn dann am Ende bei Magenta da in dem Interview zu sehen, wo man natürlich dann ihn schon sehr auf diese Szene in der 92., 91. Minute festgenagelt hat. Und also er hat es wirklich gut gemacht. Das muss man jetzt auch mal lobend anerkennen. Und leider können wir uns am Ende davon auch keine 3 Punkte mitnehmen, sondern fahren mit 0 Punkten wieder zurück ins Erzgebirge.
Das natürlich war natürlich auch ein schönes Tor von ihm. 17 Meter platziert in den linken Eck reingehauen. Das 1-1 hätte nicht sein müssen. Da hätte man schon wieder die Chance, auch das 2-1 zu machen auf Vorlage von Ehlers. Trifft dann auch Marcel Beers, Tor wird aber aberkannt. Tobias, wie hast du das Tor gesehen? Also ich lese überall, man kann nicht auflösen, ob das abseits war oder nicht.
Ah, ich glaube, ich habe es auch mehrfach angesehen. Ich würde mich da auch ungern jetzt festlegen wollen. Also ich glaube, beide Entscheidungen wären auch, also faktisch natürlich nicht, aber ich könnte aus Sichtweise der TV-Bilder jetzt irgendwie auch nicht sagen, was wäre jetzt richtig gewesen und was wäre jetzt falsch gewesen.
Ich komme jetzt mal mit so einer kleinen Anekdote aus meinem Leben um die Ecke. Ich habe mal vor langer, langer Zeit, vor knapp 20 Jahren, für 3-4 Jahre den Schiedsrichter gemacht. War da auch Linienrichter, also Schiedsrichterassistent. Bezirksliga, Bezirksoberliga hieß es da, Landesliga. Und bei mir ist da einfach wieder eingefallen, es gibt ja, du entscheidest halt in dem Moment, ist das für dich abseits oder nicht abseits? Du hast eine kurze Reaktionszeit. Und da muss ich halt sagen, das 2-1 oder das vermeintliche 2-1 für uns, gut, da kann ich jetzt eben nachvollziehen, dass man vielleicht schnell impulsiv da die Hand, also die Fahne hebt, weil man glaubt, es ist abseits. Bei dem Tor für Mannheim, da muss ich sagen, da hätte ich niemals gesagt, boah, da gebe ich jetzt ein Tor, weil das ist so ein knappes Ding, das kannst du nicht sehen, ob das Tor ist oder nicht. Das ist unmöglich.
Ja, man hat jetzt ja auch nochmal ein paar Screenshots rausgekramt beim 2-1 von Beuth. Ich glaube, der Linienrichter, der steht so 8 Meter hoch, ne? Der steht mindestens 8 Meter hoch und dann halt 40 Meter weg. Also, wie viel lang ist ein Spielfeld? 95 Meter oder sowas?
Ja, 95 ungefähr.
Ja, siehst du, also wie kann jemand aus knapp 50 Meter Abstand das sehen? Und so ein Ball ist erstmal schnell und keine Ahnung. Ich meine, es hat ja auch einen guten Grund, dass wir diese Technologien irgendwie eingeführt haben in den anderen Ligen. Wobei natürlich auch Aue sich nicht beschweren darf. Sie waren ja selbst auch in der zweiten Liga gegen die Torlinientechnologie damals oder was weiß ich. Also, weil das viel Geld gekostet hat. Und naja, dass wir jetzt in der dritten Liga das alles nicht haben, das weiß man halt vor der Saison.
Ja, aber trotzdem muss man doch sagen, die Schiedsrichter bereiten sich doch auch auf so ein Spiel vor und wissen, was für ein wichtiges Spiel das für Aue ist. Für Mannheim etwas weniger, weil die ja schon quasi gesichert sind. Und dann kannst du doch nicht in der Nachspielzeit so eine entscheidende Entscheidung fällen. Das ist ja Wahnsinn. Das
haben wir denn jetzt wegen des Schiedsrichters verloren, Tobi?
Naja, ich glaube, wir hätten zumindest einen Punkt mitnehmen können. Und ich denke, davon ist auch Martin Mennel ja fest ausgegangen. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, hat er ja auch gejubelt, weil das Tor ja aus seiner Sicht ja nicht gefallen ist. Also weiß nicht, ob ihr das auch genauso gesehen habt, aber der hat ja die Hände hochgerissen, als hätten wir das Spiel ja gewonnen gehabt.
Ach, einer von den Fahnenleuten von Mannheim, der hinterm Tor stand, weil die Heimkurve hat auch die Hände so über den Kopf zusammengeschlagen. Dass man sah, der dachte, ja, das ist kein Tor, scheiße. So, der Einzige, der den Arm hochgerissen hat, ist der Beuth und dann der Schiedsrichter, der da das Tor gibt. Also, aber um auf die Frage zurückzukommen, haben wir ja auch schon vor ein bisschen besprochen, wir haben nicht nur wegen des Schiedsrichters verloren, es ist halt maximal unglücklich, aber du kannst halt erstens in der ersten Halbzeit mindestens 2 Tore schießen, dann hast du schon ein dickes Polster. Das schaffen wir in dieser Saison einfach nicht. Wenn wir mal eine gute Halbzeit haben oder gute 30 Minuten, dann schießen wir höchstens ein Tor. Und du kannst das, du musst halt in der zweiten Halbzeit auch besser verteidigen. Gerade bei dem 1-1 schiebst du so weit nach oben und lässt dich so leicht auf der linken Seite überspielen. Und da sind noch 2-3 andere Dinger in dieser Situation, die eben zu kritisieren sind. Aber klar, das kann ich natürlich vom Sofa aus jetzt gut sagen.
Ja gut, aber wenn man nach 5 Minuten schon wieder einen Ausgleich kassiert, läuft ja auch was schief. Also gerade bei der guten ersten Halbzeit kann man ja nicht nach 5 Minuten schon einen Ausgleich kassieren. Eigentlich, sollte man denken. Also klar, es gibt auch immer dieses Phänomen, Mannschaften kommen immer sehr engagiert aus der Pause raus, aber man hat ja fast das Gefühl, dass die gar nicht auf dem Platz gestanden haben am Anfang der zweiten Halbzeit.
Naja, ich glaube, das ist auch wieder so dieses entscheidende Ding. Ich will jetzt nicht wieder auf einzelnen Spielen rumhacken, aber gerade wenn ich mir Moritz Seifert angucke, nach seiner langen, langen Verletzungszeit, wo er zurückgekommen ist, ich meine, der hat keinen Tackle geführt, hat keinen seiner 8 Zweikämpfe am Boden gewonnen und hat das natürlich auch von seinen Luftzweikämpfen ja auch nur einen gewonnen von 3. Also, das ist wieder so. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt so dazu noch sagen soll. Also so ein bisschen, Und hier unser lieber Tristan Zobel, ich meine, das war ja auch jetzt nicht so wirklich viel, viel besser. Der hat ja auch nur zwei Kämpfe am Boden gewonnen und zwei Luftzweikämpfe gewonnen. Also.
Ja, beide mit guten Noten beim Kicker. Da waren ja sonst eher unsere Noten katastrophal. Hat jetzt Zobel eine 3-0 und Seifert eine 2-5 bekommen. Ist auch eine interessante Vergabe von Punkten, von Noten.
Na, ich schaue jetzt, also ich habe jetzt so ein cooles Statistikforum gefunden, das nennt sich SofaScore. Und da wird das ja auch echt super alles mitgetrackt. Und da kommen beide eher schlecht weg.
Ja, wir müssen noch mal über die Interviews sprechen. Florian, haben wir schon mal Christoph Dabrowski so emotional gesehen?
Nein, eindeutig nicht. Also das war ja wirklich grandios, wie er dann sagt, so, du musst mir hier diese Szene nicht vorspielen, das sehe ich aus 80 Metern, dass das kein Tor ist. Und andererseits fand ich dann wiederum gut, dass er gesagt hat, wir müssen aber auch nicht immer die Fehler bei den, also er sagt dann im Wortlaut dann auch, ja, aber wir haben halt auch eine schlechte zweite Halbzeit gespielt, so sinngemäß. Das gehört auch dazu. So, und dann wollte, also ich fand auch so, dass mal der von Magenta, der Reporter, wollte natürlich schon sehr da so die Emotionen rauskitzeln und hat dann am Ende versucht, nochmal ihn so da zu triggern und hat da gesagt, nee, komm, lass das jetzt mal, ich bin so in meinen Emotionen drin, was ja auch richtig so ist, muss ja so sein, so, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre der falsche Mann da und hat dann, ja, ich würde sagen, das Interview nicht komplett abgebrochen, aber gesagt, nee, hier, darüber reden wir jetzt nicht mehr. So, ich muss mir erstmal selber runterkommen. Und das war schon krass.
Ja, Emotionen. Ich meine, eine Sache, die kann man der Mannschaft ja nicht vorwerfen, dass sie irgendwie tot ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobias, aber es gab Mannschaften, da hätte sowas zu gar keine Emotionen mehr geführt. Da hätte man sich irgendwie dem Schicksal ergeben.
Naja, ich glaube so ein bisschen, die Mannschaft versucht sich so ein bisschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten da jetzt noch dagegen zu kämpfen. Also ich glaube, das ist ja auch für Aue eigentlich unvorstellbar, jetzt irgendwann in der Regionalliga zu spielen. Das hätte jetzt vor 3-4 Jahren überhaupt noch niemand gedacht, aber ich denke auch für einen Dabrowski ist es ja auch eine völlig neue Situation, jetzt so tief im Abstiegskampf zu stecken. Also das hat er auch selber gesagt. Er war, glaube ich, was hat er, glaube ich, gesagt? Ich war selten bis nie in so einer Situation. Also ich glaube, das ist einfach auch die Wut über die gesamte Situation. Also weil sie jetzt auch merken, hey, die Pferde schwimmen jetzt langsam ein bisschen davon.
Denkst du denn, er hat sich ein bisschen verpokert oder verschätzt, wie schwer es dann doch ist?
Naja, also eigentlich glaube ich das nicht. Also ich denke halt so ein bisschen, die Mannschaft, das hatte ich auch am Anfang der Saison ja auch gesagt, irgendwie, es hat eigentlich das Potenzial, Dicke im Mittelfeld mitzuspielen. Wir wissen nicht, was ist da jetzt hinter den Kulissen passiert, wie hat jetzt sozusagen auch die Unruhe auch in den höheren Ebenen da jetzt auch mit reingespielt. Wie sieht's da jetzt auch irgendwie teamatmosphärisch aus? Also da muss schon irgendwas passiert sein, wo man jetzt auch irgendwie sagen muss, okay, dass eine Mannschaft, die eigentlich locker in der Lage gewesen wäre, im Mittelfeld zu spielen, dass die jetzt so tief unten spielt.
Ja, ich möchte da nochmal direkt einsteigen. Habt ihr das mitbekommen? In der, weiß ich nicht, letzte Woche war es wahrscheinlich, kamen ja dann auch mal so Berichte darüber, wer sich von wem trennen wollte, Hertel gegen Matze Heidrich, der Präsident, der durchgestochen hat, dass Pavel Dotschev gehen soll. Das sind dann natürlich auch nochmal alles so Sachen, die so eine Situation dann nochmal gerade befeuern, Florian, oder?
Ja, das ist jetzt, glaube ich, einfach der Versuch, dass jeder da so seine Erzählung unterbekommt in der Presse, weil ja, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, im Vorstand, im Präsidium, die sportliche Leitung, also Geschäftsführer Sport, als auch Trainer, als auch das gesamte Trainerteam, müssen ja auf dem Prüfstand jetzt sein. Und da muss sich ja was ändern, weil da ist ja was schiefgelaufen. Ob das jetzt eben der Fall ist, dass viel zu lange an Hertel festgehalten wurde. Aber da ist, glaube ich, jetzt auch die Panik bei den Beteiligten, um zu gucken, ich muss meine Erzählung als erstes platzieren und am besten platzieren, damit das eben dann bei den Leuten ankommt und ich möglicherweise nächstes Jahr doch noch hier weiterarbeiten darf oder meinen Posten noch innehabe.
Was meinst du denn mit Erzählung? Also Neudeutsch nennt man das Narrativ, oder? Das ist, dass man eine Geschichte erzählt auf Grundlage von Fakten oder die Fakten so dreht, dass sie einem in den Kram passen. Man könnte jetzt auch sagen, die Leute versuchen ja auch ihre Version der Geschichte sozusagen zu erzählen.
Genau, das ist das. Meine Version der Geschichte wird dort erzählt. Ich spare das aus, was vielleicht dann nicht in meine Geschichte mit hineinpasst, oder ich bausche halt ein gewisses Argument oder eine bestimmte Argumentationslinie besonders auf, und damit setze ich halt eben den Punkt, ne? Das ist die, so wie es eben Geschichtsschreibung gibt, wo man ja auch sagt, dass die Sieger die Geschichte schreiben, ja, und die Verlierer nicht zu Worte kommen.
Oder ich versuche hier auch meine Verantwortung abzuschieben.
Ja, auf jeden Fall.
Oder halt nicht zu übernehmen. Nochmal sportlich betrachtet, Tobias, 9 Punkte Rückstand haben wir jetzt. Denkst du, der Ofen ist aus?
Also ich denke schon, wenn jetzt nicht noch ein mittelschweres Wunder passiert und wir jetzt alle Spieler gewinnen und der Rest irgendwie alle Spieler irgendwie verlieren, dann ist der Ofen höchstwahrscheinlich aus.
Was denkst du, Florian?
Ich versuche jetzt gerade nochmal ein bisschen Hoffnung zu machen. Unsere beiden nächsten Liga-Gegner sind im Heimspiel Hoffenheim 2. Die sind 11 Punkte vor uns. Regensburg, die sind 13 Punkte vor uns. Wenn wir die beiden Spiele gewinnen, dann könnte noch mal was gehen. Genau. Ich versuche, Hoffnung zu verbreiten.
Hoffnung verbreiten können wir uns auch, diese Saison mal einen Titel wieder zu gewinnen. Und zwar den Sachsenpokal, unseren Lieblingswettbewerb, den wir mittlerweile, glaube ich, seit über 20 Jahren nicht mehr gewonnen haben. Es geht im Sachsenpokal im Viertelfinale gegen den SSV Fortschritt Liechtenstein. Und ich weiß nicht, wie viel ihr über Liechtenstein wisst. Es ist ja auch relativ nah von Aue, also deshalb war es ja auch schnell ausverkauft. Ist wahrscheinlich auch eine Gegend, die relativ durchmischt ist mit verschiedenen Mannschaften. Auch durch die Nähe zu den Städten Chemnitz und Zwickau. Und Aue im Prinzip liegt es ja so ein bisschen auch zwischen allem. Und was denkt ihr, was wird es beim Siebtligisten? Die stehen gerade auf dem 6. Platz.
Ja, schwer zu sagen. Also ich rechne jetzt schon irgendwie damit, dass es jetzt ein Arbeitssieg werden wird und dass der Profi da jetzt nochmal die eigentliche Stammelf spielen lassen wird für die Liga. In der Hoffnung, dass sie jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Und ich muss dich mal, einer der Selbstvertreter, wo ich dich korrigieren muss, ich glaube, es ist noch keine 20 Jahre her, dass wir den Sachsenpokal gewonnen haben. Also ich glaube, in der letzten...
Richtig, auch 2016.
Genau. 2016, genau, in der letzten Aufstiegssaison haben wir da ja auch gewonnen. Das war ja dieser leider legendäre
Skandalspiel.
Genau, das war dieses Skandalspiel. Und daran musste ich mich gerade erinnern.
Ja, habe ich natürlich verdrängt, weil ich nicht bei dem Spiel war. Und man ja damit hätte auch einen Titelgewinn feiern können. Ja, Florian, Lichtenau, Liechtenstein, alles das Gleiche?
Ja, keine Ahnung. Also Hauptsache, wir holen den ersten Pflichtspielsieg oder überhaupt ersten Sieg dann ja tatsächlich im Kalenderjahr 2026. Das erste Quartal ist bald vorbei. Das wäre schon ganz gut.
Die sind übrigens auf dem gleichen Niveau wie Panisch Borsdorf und die spielen auch in einer Liga mit dem VfB Annerbach. Ist da durchaus auch eine Liga an Mannschaften, gegen die wir in der Vergangenheit immer relativ souverän gewonnen haben. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht auch eine Chance haben, gerade weil es ja auch schon das Viertelfinale ist.
Ja, also ich denke, der Sachsenpokal ist das einzige, wo Aue noch irgendwie die Saison einigermaßen gut machen kann und vielleicht noch mit einem noch größeren finanziellen Polster jetzt auch in die nächste Saison ja auch starten kann.
Naja, es ist ja so, wenn man sich für den DFB-Pokal qualifiziert, da muss man ja auch wieder Geld an den Erzgebirgskreis bezahlen für die gestundeten Stadionmieten und deshalb ist es ja auch wichtig, dass mal diese Verbindlichkeiten oder ja Stundungen sind ja im Prinzip abbezahlt werden. Das ist ja der Deal, der da gefunden wurde.
Genau, deswegen wäre es ja noch umso wichtiger.
Es geht natürlich auch in der Liga weiter und zwar schon an Karsamstag, dem Samstag zwischen Gründonnerstag und Ostern. Gegen die TSG Hoffenheim, zweite Mannschaft oder auch U23 genannt. Ich habe mal eine Quizfrage für euch oder eine Schätzfrage. Florian, was denkst du, wie viele Spieler hat die TSG eingesetzt?
Gute Frage. 27.
Tobias?
Ich sage ja 35.
Beide schlecht. Es sind 40 Spieler. Ist mit Abstand am meisten. Wie viele Spieler hat denn Aue eingesetzt? Könnt ihr auch nochmal raten.
Oh, oh Mann. Und das ist so spät am Montagabend. Würde sagen 27.
Florian?
Ligaspiele oder?
Ja, ich habe nur dritte Liga jetzt geguckt.
19.
Es sind 25 und nur der SC Verl hat weniger mit 24 und noch Osnabrück, die haben auch 24 eingesetzt, 25 eingesetzt. Also das sind die zwei Extreme. Ist natürlich auch interessant, Aue hat über 10 Spieler, also hat knapp 10 Spieler weniger eingesetzt, als der SSV Ulbi natürlich auch nochmal viele Wintertransfers gemacht haben. Und das ist schon was Besonderes. Und natürlich auch der TSG Hoffenheim, da fällt mir auch direkt wieder das Gastspiel in Havelse ein, wo sie mit 0 Gästen diese Saison angetreten sind, 0 Gästefans und damit ja auch einen neuen Rekord aufgestellt haben. Könnt ihr euch noch an 10 Spieler erinnern? Die TSG Hoffenheim ist ja vor allen Dingen für ihre attraktive Spielweise bekannt und beim Hinspiel, da haben wir uns ja eigentlich schon relativ viele Sorgen gemacht, dass wir da überhaupt was holen. Tobias?
Naja, ich glaube, bei der TSG Hoffenheim ist es natürlich so, die werden sich natürlich auch ganz, ganz viele Talente jetzt auch aus der Umgebung jetzt auch geholt haben, die da jetzt auch spielen. Also ich meine, du hast da ja auch zum Beispiel einen gewissen Paul Henrichs spielen, der ja auch erst 21 Jahre alt ist und irgendwie eigentlich auch da als großes Sturmtalent da ja auch gilt. Und die haben ja da auch, ich vergesse immer seinen Namen wieder, die haben ja da auch diesen großen Influencer da ja spielen.
Der Nader Jindawi. Der hat noch keinen Scorerpunkt gemacht.
Genau, der auch irgendwie kaum spielt, aber wo man eben sagt, er ist schön, dass er da ist. Mehr aber auch nicht.
Und im Winter ist noch Ruben Reisig zu RWE gegangen, Florian, und zu Eintracht Frankfurt.
Der dann gleich auch im ersten Spiel für die Eintracht getroffen hat. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber super Spieler.
Ayub Aymuni Aichurb. Ja, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen.
Das hast du richtig gut gemacht. Nein, ich kann mich aber noch gut ans Hinspiel erinnern. 1-1, der doppelte Zobel. Ja, überraschender Punkt eigentlich. Aber nach dem Spielverlauf doch dann, gerecht. Und vielleicht können wir das ja dann fortsetzen, indem wir gegen die TSG Hoffenheim dann ungeschlagen sind diese Saison und dann eben am Kar-Samstag.
Ist wichtig zu betonen, dass es der Kar-Samstag ist?
Ja, natürlich ist es wichtig zu betonen, dass es der Kar-Samstag ist und nicht der Ostersamstag. Wir haben nämlich eben darüber gesprochen und ich habe den Ostersamstag genannt. Vielleicht, weil ich mich immer erinnere, dass der Osterlauf hier in Paderborn am Kar-Samstag ist, aber der Osterlauf ist und nicht der Kar-Samstag-Osterlauf. So nehmen wir mal unsere Hörer noch in unsere,
Nerd-Diskussion.
Nachbereitung, Metaebene mit.
Die Nerd-Diskussion, weil ja das Osterfest erst sozusagen mit dem Vorabend beginnt, mit dem Osterfeuer und der Kar-Samstag ja noch zur Kar-Woche gehört. So kann man es dann auch erklären. Der doppelte Zobel, den hast du gerade genannt. Hat ein Eigentor gemacht und dann noch den Ausgleich geschossen, was auf jeden Fall relativ kurios war.
Genau, und ich hoffe jetzt ja auch so ein bisschen, um mal wieder bei diesen Osterwitzen zu bleiben, ich hoffe jetzt nicht, das wird unser Inri werden, also unser Leidensweg, denn nämlich die Hoffenheim 2 oder die U23, die hat nämlich fast alle der letzten Spiele verloren, nämlich gegen den VfL, gegen Stuttgart, gegen Rot-Weiß Essen, ich glaube, gegen Ulm haben sie mal gewonnen, aber den Rest davor haben sie fast auch alles verloren. Bis auf jetzt gegen Rostock, da haben sie auch mal unentschieden gespielt.
Ostern, da sind wir auch beim Thema, habt ihr ja wahrscheinlich auch schon in den sozialen Netzwerken gesehen. Es gibt einen neuen Helge der Woche. Und zwar, es wurde ein Heiligenbild oder sagen wir mal eher als Jesus dargestellt mit Komm zurück und die betende Auermenge darunter dargestellt. Und dann hat er das geteilt und kommentiert mit Danke von Herzen dem Fanclub. Ich bin beeindruckt, zwei gekreuzte Hämmer. Habt ihr das auch gesehen?
Nein, natürlich. Es wurde ja auch in der regionalen Presse ja auch darüber berichtet. Aber man muss natürlich sagen, Jesus Christus, der ist eigentlich nicht zu Ostern auferstanden. Der ist der Bus gekreuzigt worden. Der ist eigentlich bloß zu Christi Himmelfahrt auferstanden, glaube ich. Also nicht auferstanden, der ist ja drei Tage später auferstanden, aber zu Christi Himmelfahrt ist er in den Himmel aufgefahren.
Ja, Aber die Kreuzigung, die passt natürlich schon zur ganzen Karwoche, Karfreitag. Das Leiden Christi, das Leiden Helge. Ja, er hat auf jeden Fall ziemlich abgeliefert in den letzten Wochen. Einmal hat er auch einen Film geteilt, hat dazu geschrieben, Gladiator da geteilt, du brauchst Anführer, sonst gehst du ein Vorbild der Römer. Ich bewundere ihn, also sieht man auch nochmal seine Bewunderung für die Römer. Und dann hat er sich auch nochmal gerechtfertigt für die Corona-Zeit. Da erinnere ich mich auch so ein bisschen an unsere Diskussion in der letzten Folge über die Verantwortung der Gremien. Eine anstrengende und verrückte Zeit. Größte Fehler ist es, wenn es nicht läuft, auf andere zu schieben. Das darf in der Gegenwart keine Rolle spielen, da es Zeitverschwendung ist und Rechtfertigung, wenn man nichts erreicht. Wir haben den Verein über die Corona-Zeit geführt. Ging alles gar nicht. Normal bist du tot. Der Applaus hielt sich in Grenzen, nachdem alles erkämpft wurde. Weil, in Anführungsstrichen, die machen es schon. Nur eine Episode von vielen. Ja, Tobias, wie interpretierst du das? Also, ist es jetzt sich selber rechtfertigen oder sich auch selber so ein bisschen wieder ins Spiel bringen?
Na, sowohl als auch, würde ich sagen. Ich habe das ja auch jetzt ein paar Mal gelesen. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist ja so ein bisschen, der kriegt ja auch mit sozusagen, dass es ja auch Kritik an ihm gibt und dass man mit ihm ja auch viel Positives verbindet, aber natürlich auch so ein bisschen den Beginn des Niedergangs ja auch mit ihm verbindet. Und beides kann gleichzeitig wahr sein.
Ich glaube auch einfach, dass er natürlich auch mitbekommt, dass es zumindest in der Fanschaft Leute gibt, die ihn auch wieder zurücksehnen. Die gibt es sicherlich. Und er nimmt das dankend auf und dann kann er eben auch nochmal in Social Media so ein bisschen alles füllen und an die Zeiten zurückdenken. Das machen wir doch auch alle ganz gerne, an alte Zeiten zurückdenken.
Ich möchte nochmal in was inhaltlich einsteigen. Wir hatten ja letzte Folge hatten wir über die Gremien gesprochen. Ich möchte nochmal zwei Sachen nachtragen. Die Vorstandsmitglieder, die sind alle ins Vereinsregister eingetragen, damit auch alle sozusagen haftbar. Und der Präsident kann halt Entscheidungen alleine treffen oder zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal noch nicht bei den Entscheidungen erwähnt. Und es war ja auch so, da hatten wir auch drüber diskutiert, dass die Vorstandsmitglieder jetzt alle ehrenamtlich sind, während unter Helge Leonhardt es ja auch den Geschäftsführer Michael Vogt gab, der ja auch Vorstand war. Darauf hat er ja auch nochmal Helge Leonhardt jetzt Rückblick genommen auf die Zeit unter Corona, wo es dann noch so war. Und er kam jetzt auch noch mit was ganz Spannendem am Wochenende raus. Professional Football stands at a crossroads, also steht am Scheideweg. Die Zeit der alten Strukturen ist vorbei, ich übersetze es mal direkt, und hat dann ein KI-generiertes Bild von sich geteilt, dass es zu viele Entscheidungen gibt, zu viele Meinungen und zu wenig Verantwortung übernommen wird. Und deshalb hat er dann geschrieben, Investors erwarten Transparenz, Verlässlichkeit und eine klare Entscheidungsprozesse. Und er kritisiert nochmal, dass es zu viele große Vereinsgremien gibt. Und ja, er hat da was KI generiert. Habt ihr das gesehen?
Ja, also wo er in diesem viel zu großen Stadium steht, das habe ich gesehen.
Ist das jetzt ein Denkanstoß von ihm oder warum benutzt er da auch KI? Ist ja auch was eher, wo man dann schnell merkt, dass es ja auch im Prinzip relativ blumig ist.
Naja, ich glaube aber auch schon irgendwie, also ich bin der Meinung, er versucht sich gerade wieder jetzt zurück ins Spiel zu bringen.
Was denkst du?
Das denke ich, davon bin ich fest überzeugt. Und er versucht den Verein und die Fanschaft auch aufzuschließen für externe Investoren.
Aber ist das nicht gerade auch was, was meint er denn mit Investoren, Florian? Wer soll denn in Aue investieren?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, er selbst als Person, die ja Geld gibt, also Sponsor ist, aber dann auch eben gewisse Entscheidungsgewalt in der Vergangenheit hatte und gewisse Positionen, er sieht sich sicherlich auch als eine Art Investor, aber darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht, welcher Investorengruppe darin Interesse haben sollte, einen baldigen Regionalligisten aus dem Erzgebirge zu investieren. Außer jetzt kommt mir noch in den Sinn, vielleicht irgendjemand, ein reicher Mensch aus der Tschechei.
Oder aus Dubai, da hat der Helge Leon hat hier auch immer Kontakte.
Kennt ihr Leon zu Kernig?
Nee, den kenne ich nicht. Sag mal.
Das ist der Casino-Besitzer aus Tschechien. Rozvadov und in Prag hat der Casinos, der hat auch viel Geld auf dem Kunstmarkt gemacht. Der kommt mir so in den Sinn. Der wäre auch so Typ Helge.
Aber ja, da habe ich mir jetzt auch schon viele Gedanken gemacht. Es gab ja auch schon, gab auch mal eine chinesische Investorengruppe, die mal in einen Berliner Regionalligisten investiert hat. Und das hat ja mal gar nicht so funktioniert.
Viktoria Berlin, die spielen jetzt in der Oberliga.
Ach krass, ja. Also von dahin gehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt demnächst jetzt irgendwie ein reicher Scheich irgendwie aus Saudi-Arabien jetzt mit einem Privatjet beziehungsweise mit seinem Helikopter jetzt im Erzgebirgsstadion vorgeflogen kommt. Also gerade wenn man sich 1860 anguckt mit diesem Ismaik oder so, das ist ja auch nur eine riesige Katastrophe irgendwie. Das ist einfach nur Chaos, was das eigentlich verursacht.
Ja, richtig. Vor allen Dingen führen ja auch die Investoren eben nicht dazu, dass die Entscheidungen klar sind, sondern es führt dazu, dass du auch noch Parteien hast oder dass du ja auch noch eine Spaltung innerhalb der Gremien hast, weil du einmal die gewählten Aufsichtsratmitglieder hast und Vorstandsmitglieder hast und dann halt noch Investoren, die ein Kapitalinteresse haben. Und 1860 München ist da für mich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass ein Investor ja die Führung eines Vereins auch erschwert oder unmöglich machen kann. Ich glaube, es gibt halt kaum einen Verein, der mit so viel Chaos zu kämpfen hatte, wie die in den letzten 15 Jahren.
Und wenn du nochmal weiter guckst, wenn es dann um Investorengruppen gibt, die halt mehrere Vereine haben, Multi-Ownership, muss man ja so in die französische Liga oder spanische Liga gucken, da bist du dann ja auch davon abhängig, welche Spieler die dann von Chelsea zum Beispiel bei Straßburg parken oder woanders und wo dann der Trainer von Straßburg eben dann nach Chelsea delegiert wird, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, da bist du ja auch nicht mehr, hast ja auch keine eigene Entscheidungsgewalt mehr.
Exakt, also von dahin geht, und ich glaube auch nicht, dass die Fans irgendwie von Wismut Aue, dass das da irgendwie auch akzeptieren würden, wenn da jetzt ein großer Investor käme. Das glaube ich nicht.
Ja, ich weiß halt nicht, was Helge Leonhardt gerade alles für Nebelkerzen macht oder ob es wirklich jetzt Ambition ist, zurückzukommen oder ja, sich dann auch selber wieder als Investor zu verkaufen. Und ich finde auch immer das Beste, was Leute grundsätzlich nicht verstehen. Investoren investieren Geld, um einen Gewinn zu machen. Investoren sind keine Gönner. Das wird aber immer vertauscht. Also wir hatten ja gerade über Hoffenheim gesprochen. Also Dietmar Hopp hat genug Geld. Der kann so viel Geld in den Fußball stecken, wie er will. Dem tut das nicht weh. Der braucht keine Rendite. Aber andere Leute, die wollen Geld irgendwann auch mal dann wieder rausziehen. Und das Geld, was du dann ja einmal bekommen hast, das musst du dann ja auch wieder abgeben. Also das ist ja nicht so, dass permanent durch Investoren irgendwie Geld in den Verein reingeschossen wird, sondern eigentlich blähen sie ja erstmal nur den Verein auf.
Richtig. Und die Frage ist ja auch, wenn du einfach dir mit viel Geld irgendwelche Spieler holst, ob das denn nicht am Ende des Tages nur irgendwelche Söldner sind. Also ich meine, ich kann mich ja gut erinnern an einen gewissen Michael Kölme, der hatte eigentlich nur mit Union Berlin jetzt so großen Erfolg gehabt, aber wo hat er dann überall investiert? Er hatte auch in Sachsen-Leipzig ja damals ganz viel investiert und am Ende des Tages war das dann halt so, dann hat er dann Rolf-Christel Gimond gespielt, ein Adebowale, Okumbure und wie die alle hießen, die aber alle dann genauso schlecht waren wie die anderen Spieler aus der Oberliga.
Gut, der hat natürlich auch noch das Stadion und damit noch ein bisschen Geld verdient wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, in Leipzig. Das ist es halt, ne? Also ich glaube, dass grundsätzlich Leute nur bereit sind, in ein Geldverein zu pumpen, wenn sie da auch eine Leidenschaft für haben und dann halt auch so ein bisschen halt Gönner spielen wollen oder Mäzen, wie man das dann ja auch so nennt. Und das ist ja noch was anderes als Investoren oder meinetwegen ja auch Anteilseigner, die ein langfristiges, strategisches Investment in einem Verein haben, ja? Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn es wirklich Firmen wären, die sich langfristig engagieren wollen, aber so ein Wachstum, was dann natürlich nur auf Geld, auf geliehenem Geld gebaut ist, ist dann da schon auch relativ riskant aus meiner Sicht und auch unnötig für einen Verein, der dann vielleicht dann demnächst dann nur noch in der Regionalliga spielt. Ja, Leute, ich würde mal sagen, damit sind wir heute durch. Wir haben auch knapp eine Stunde gefüllt. Danke für die ausführliche Diskussion dann nochmal zum Ende. Wollt ihr noch was ergänzen, was die Strukturen angeht oder was den Verein insgesamt angeht? Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir vielleicht alle auch einen respektvollen Umgang miteinander pflegen sollten, gerade auch in sozialen Netzwerken, wo die Emotionen da teilweise ein bisschen hochkochen manchmal. Und im Endeffekt sind wir alle irgendwie Fans von Wismut Aue oder Erzgebirge Aue.
Genau, also wir sind nicht nur irgendwie Fans von Erzgebirge Aue, wir sind Fans von Erzgebirge Aue, denn ansonsten wird man das ja alles hier ja gar nicht machen.
Genau, dem schließe ich mich an. Unterstützt die Mannschaft. Die Mannschaft, so sehe ich es, gibt wirklich alles, kommt, es reicht halt nicht, so muss man es am Ende sagen bisher, aber seid dann auch, ihr dürft auch traurig sein im Block oder also im Gästeblock oder bei den Heimspielen, aber geht euch nicht gegeneinander an, das ist es nicht wert. Wir wollen alle auch nächste Saison wieder ja gemeinsam zu spielen fahren können. Da ist kein Streit, keine Auseinandersetzung im Innenblock, im Innenraum das wert. Deswegen geht respektvoll miteinander um.
Lasst euch auch nicht provozieren von anderen Vereinen oder von anderen Fans. Die wissen's teilweise ja ganz genau, dass es uns sportlich nicht gut geht und auch der Fanszene, die Fanszene irgendwo getroffen und geschwächt ist. Und ja, das ist auch einfach nur oft dummes Gelaber von den Leuten. In diesem Sinne hören wir uns wahrscheinlich in 2 bis 3 Wochen wieder und empfehlen uns gerne weiter. Wir freuen uns auf euer Feedback, gerne auch in den Kommentaren oder auf unserer Webseite könnt ihr auch gerne kommentieren. Wir lesen das alles und antworten natürlich auch immer so schnell und ausführlich wie möglich.
In dem Sinn, ciao, ciao.
Ciao, ciao.